Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, hier ist Holger Wehmhoff. Lass uns über Klassik reden, der Podcast der Deutschen Grammophon, die erste Ausgabe in 2020. Und Sie können sich vielleicht schon denken, unter welchem Motto diese erste Podcast-Ausgabe steht. Denn es gibt einen Komponisten, an dem wir nicht vorbeikommen. Und das ist gut so in diesem Jahr 2020. Es ist das Jubiläumsjahr von Ludwig van Beethoven. Dementsprechend freue ich mich sehr auf den ersten Gast in diesem neuen, frischen Beethoven-Jahr. Und zwar auf den legendären Pianisten Rudolf Buchbinder, der mit seinen mittlerweile 73 Jahren Deutsche Grammophon-Debütant ist und dort gerade einen Exklusivvertrag unterschrieben hat. Aber was diese Extreme angeht, ist es sowieso sehr besonders. Er hat tatsächlich mit 11 jungen Jahren schon das erste Mal öffentlich sein erstes Beethoven-Klavierkonzert gespielt. Beethoven ist ein roter Faden, der sich durch sein Leben zieht. Wenn ihm nicht gerade mal, auch darüber werden wir reden, vor Live-Publikum der Hosenstall offen steht. Herzlich willkommen, Rudolf Buchbinder. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr. Einen schönen Tag.
Sie sehen absolut fit aus.
Ja, ich bin immer fit. Ich kann gut schlafen und von der Früh bis zum Abend bin ich für alle Schandtaten bereit, inklusive Konzerte.
Was sagt Ihre Frau dazu?
Na, sie hat sich daran gewöhnt, auch über 50 Jahren.
Sie sitzt uns nämlich gegenüber. Herr Buchbinder, wir haben einen Anstoßakzent. Wir haben natürlich lange überlegt, das ist eine Frühaufzeichnung am Morgen.
Also am Nachmittag wäre es mir lieber, ja.
Was hätten Sie dann gerne getrunken?
Am Nachmittag würde ich einen Scotch trinken.
Da hätte ich sogar mitgemacht.
Eben, ja.
So, ist es wie sagt man in Österreich, wäre es eine Melange oder was sagt man?
Schauen Sie, wenn vier Gäste Kaffee bestellen, Cappuccino, ja. Melange, einen verlängerten, einen großen braunen, geht der Ober in die Küche und schreit vier Kaffee.
Mhm. Genau, okay, dann verstehe. Ja. Wollen wir dann einfach mit dem Wasser mal anstoßen?
Ungern mit Wasser, aber es geht auch.
So gerade, ne?
Ja, genau. Nur wenn, ich trinke alles mit Weh, außer Wasser. Whisky, Wodka, Wein.
Tatsächlich. Dann können Sie ja ganz kurz nippen, sodass es so aussieht, als ob, genau. Herr Buchbinder, wie fühlt man sich denn als Debütant?
Ich bin sehr neugierig. Mhm. Ich habe alles jetzt durchgemacht und ich hoffe, das Finale oder die Coda, wie man das auch nennen möchte, ist jetzt der Deutsche Grammophon.
Das ist ja, wenn ich das mal so sagen darf, durchaus der Aufstieg dann in die Kaiserklasse, ne?
Ja. Na, diese gelbe Klasse, die hat schon was für sich, ja.
Absolut, genau. Mit großen Kollegen und wunderbaren Künstlern, die davor waren, die mit Ihnen jetzt sind und die bestimmt auch noch kommen. Also erstmal Glückwunsch dazu, dass Sie diesen Exklusivvertrag jetzt haben. Herr Buchbinder, dieses Jahr 2020 steht ganz im Zeichen von natürlich Ludwig van Beethoven. Ich bekomme von Beethoven auch nie genug.
Also ich muss Ihnen eines dazu sagen, ich spiele Beethoven auch ohne Beethoven, ja, genauso oft.
In der Tat.
Und dann meine ich, ich bin sicher, dass Beethoven dieses Jahr überleben wird. Es hat auch seinerzeit Mozart überlebt, man spielt nach wie vor Mozart. Und dem Beethoven wird das nicht
Und das ist gut so.
Ja.
Beethoven ist sowieso, darf man das sagen, der rote Komponistenfaden in Ihrem Leben?
Schauen Sie, mein Repertoire, Sie kennen mein Repertoire wahrscheinlich auch sehr gut.
Ja.
Es geht von Bach bis zu vielen zeitgenössischen Komponisten, die mir Werke widmeten. Mhm. Keine Frage, dass Beethoven ein zentraler Punkt in meinem Repertoire, vielleicht sogar in meinem Leben ist, ich weiß es nicht. Wenn man mich fragt, ob ich einen Traum habe, dann sage ich immer, ich möchte einmal 24 Stunden unsichtbar in der Ecke des Zimmers von Beethoven sitzen und ihm nur zuhören und zuschauen.
Wie er komponiert oder was er insgesamt tut?
Was er den ganzen Tag macht, ja. Mhm. Er hatte die Kaffeebohnen gezählt, wie Sie wissen. Er war ja ein sehr sparsamer Mensch. Auch das hätte ich alles sehr gerne gesehen. Bei uns in unserer lächerlich kleinen Wohnung, ich als Nachkriegskind, es war keine gute Zeit.
Wo Sie aufgewachsen sind.
Ja, stand ein Pianino, wir sagen Pianino, das ist das Upright. Wie sagt man in Deutschland?
Ja, das sagt man auch.
Auch Pianino?
Ja.
Weil wir sagen ja zum Flügelklavier.
Genau. Ah, genau. Und Pianino ist quasi ein Klavier. Ein Klavier. Und wir sagen zum Flügel, Flügel.
Naja, ich bin ja kein Flügelspieler.
Sie sind ein
Ich spiele auch kein Flügelkonzert, ich spiele ein Klavierkonzert.
So ist es.
Ja. Ja. Und auf dem Pianino stand ein Radio. Mhm. Und ober dem Radio die Maske von Beethoven.
Tatsächlich.
Alle glauben, das ist die Totenmaske. Die Totenmaske ist ja nicht im Handel, das ist die Lebendmaske. Mhm. Und der hat mich immer angeschaut. Was soll ich? Ich kann nichts dafür. Und die schwarz-weißen Tasten haben mich immer fasziniert, wie ein Magnet. Ja, und mit 7 Jahren habe ich dann meinen ersten Beethoven gespielt.
Mit 7 Jahren ihr erster Beethoven.
Ja.
Das ist unglaublich.
Und dann, was mich heute noch verwundert, wenn ich zurückdenke, mir das vorstelle, am 1. Dezember wurde ich 11. Und im Jänner, also knapp, wie ich 11 Jahre alt war, hatte ich mein Debüt im großen Musikvereinssaal mit Orchester, spielte ich das erste Beethoven-Konzert. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, wie ich das geschafft habe, als kleiner Bub. Ich glaube, in der kurzen Hose.
Wirklich?
Ja, ja. Das war dann 50 Jahre später das Jubiläumskonzert, habe ich das Konzert wiederholt.
Mit ebenfalls in kurzer Hose.
Da habe ich mal überlegt, aber da hätte ich mehr Eintritt verlangen müssen.
Wahrscheinlich. Die Preise wären explodiert, Herr Buchbinder. Können Sie sich noch daran erinnern? Nimmt man das als, ich denke mal, man nimmt vieles leichter, wenn man jung ist, wenn man klein ist, wenn man ein Kind ist. War Ihnen die Bedeutung seiner Zeit bewusst? Können Sie sich noch
Sie haben jetzt etwas sehr Wichtiges angesprochen. Mhm. Ich höre ja meine eigenen Aufnahmen nie an, die sind alle original verpackt.
Tatsächlich, okay.
Aber alte Aufnahmen, dagegen habe ich nichts. Ich habe zum Beispiel eine Chopin-Tüte gehört von mir im Alter von 8 Jahren. Und da bin ich erschrocken, wie man als Kind instinktiv richtig spielt. Man hat ja keine Ahnung von Theorie oder ich habe damals kein Buch gelesen über Chopin, aber wie man instinktiv richtig spielt. Und diese Spontanität sollte man versuchen, nie im Leben mehr zu verlieren. Dass dieses Überkantitelte und das Überforschen kann auch gefährlich sein. Also diese Spontanität und Emotionalität soll man sich behalten, solange man lebt.
Unabhängig jetzt vom Musiker und vom Komponisten Beethoven, Sie haben gerade schon eine kurze Andeutung gemacht, dass Sie auch gerne mal hätten Mäuschen spielen können würden, gerne hätten. Was denken Sie, war Beethoven insgesamt für ein Mensch? Es gibt sehr unterschiedliche Berichte über ihn, die ihn zum einen als sehr zugänglichen Menschen beschreiben, in einigen Momenten, oder sehr zugewandten Menschen, gerade wenn es um Not in seiner Umgebung ging. Aber es gibt eben auch viele, viele Zeitzeugen, die von jetzt zornigen Ausbrüchen und Verwirrtheiten etc. berichten. Was denken Sie, was war insgesamt für eine Persönlichkeit? Komplexe wahrscheinlich.
Ich habe meinen Schülerinnen und Schülern immer gesagt, bevor sie das Werk eines Komponisten spielen, sollen sie ein Buch lesen. Ob das jetzt Bach, Gershwin oder Tschaikowski ist. Von Beethoven genügt an sich eines zu lesen. Das ist das Heiligenstädter Testament. Und daraus können Sie ersehen, wie er darunter gelitten hat. Dass er schon 5, 6 Jahre schlecht hört. Er war ein Gesellschaftsmensch. Und er hat sich beklagt, er kann ja nicht jeden sagen, bitte schreien Sie etwas lauter, wenn Sie mit mir sprechen. Und dass sich ein junger Mensch mit Selbstmordgedanken deswegen plagt, das hat's Gott sei Dank nicht vollbracht. Beethoven war ein Mensch, der sich Zeit seines Lebens nach Wärme und Liebe sehnte. Sein Pech war, dass er immer in die falschen Frauen verliebt war, aber er hatte viele Affären. Aber die waren alle nicht sehr glücklich. Er hat in Wien, es gibt ein wunderschönes Büchlein, Beethovens Wohnungen und Frauen. Er wechselte in Wien 60 Mal seine Wohnung, seinen Wohnsitz. 60 Mal. Das ist keine Kleinigkeit.
Das ist unglaublich.
Ja.
Ich würde
allein das Übersiedeln, das ist ja. Aber er hatte ja auch dementsprechend viele Damen. Und eheliche Treue gab es damals nicht. Und es wird auch gemunkelt, ob das eine Kind von ihm ist oder nicht. Die sogenannte Minona, anonym, rückwärts gelesen von der Frau Brentano, die ist seine letzte Begleiterin. Also es hat schon große Lieben gegeben. Zum Glück wissen wir nicht, wer die unsterbliche Geliebte ist. Wir sollen auch mit ein paar Geheimnissen leben, Gott sei Dank. Man soll nicht versuchen, alles zu erforschen. Und vor allen Dingen, was ein ganz großer Fehler ist von uns, wir versuchen immer zu ergründen, warum hat er das so gemacht. Wir können das nicht ergründen. Warum hat er das so geschrieben und so geschrieben? Allein seiner Klaviersonaten erleben wir seine sämtlichen Gemütszustände. Von humorvoll bis wütend, bis verliebt, bis traurig, bis glücklich. Alles erleben wir.
Man kann also quasi in diesen Klaviersonaten wie in einem Buch, wie in einer Biografie lesen.
Und begleitet ihn von Opus 2 bis Opus 111. Ja. Also praktisch ein ganzes Leben.
Ja. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, Sie haben absolut recht, wenn Sie sagen, dass diese berühmte Geliebte eines der schönsten Mysterien der Musikgeschichte ist. Genauso wie, wenn Sie über dieses Testament reden, ist es das Intensivste, was man mit von einem Musiker lesen kann. Herr Buchbinder, Beethoven wird Sie natürlich im nächsten Jahr vielleicht noch mehr beschäftigen als sonst, auch bei der Deutschen Grammophon. Sie haben zwei sehr besondere Projekte, sage ich mal, in Arbeit. Ja, ja. Reden wir doch erstmal über die Klavierkonzerte, weil Ihnen wird eine bestimmte, man kann durchaus sagen, Ehre zuteil in Wien.
Ja.
Möchten wir über diese Ehre reden?
Ja, schauen Sie, diese fünf Klavierkonzerte von Beethoven sind natürlich ein Kernpunkt meines Repertoires, die ich immer wieder auf der ganzen Welt gerne spiele, vor allem auch, weil sie sich nicht vergleichen lassen. Das sind so fünf verschiedene Werke, die lassen sich nicht in einen Topf werfen. Das ist das Faszinierende. Und wenn das Publikum diese fünf Klavierkonzerte hört, hintereinander, dann ist es ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man jedes Konzert einmal im Jahr hört. Und ich nehme sie jetzt wieder auf, Gott sei Dank, und werde sie mit fünf verschiedenen Dirigenten und deren fünf Orchestern spielen. Das erste war mit Andres Nelsons und Gewandhaus, das zweite mit Maris Jansons und Bayerischen Rundfunk, das dritte mit Gergiev und Münchner Philharmoniker, das vierte mit Thielemann und Dresdner Staatskapelle und das fünfte mit Muti und den Wiener Philharmonikern. Und ich freue mich sehr, auch diese Verschiedenheit. Es sind fünf große Musiker, fünf große Dirigenten. Und es ist eine herausfordernde Aufgabe.
Und es sind fünf große Orchester eben. Also das ist, wenn man das mal so zusammenfassend sagen kann, es ist die Crème de la Crème. Und es ist eben schön, dass man das nicht in einem Zyklus macht, sondern jedes Orchester, gerade jedes Orchester, jeder Dirigent sowieso, drückt ja seinem Beethoven auch einen eigenen Stempel auf. Die Wiener Philharmoniker, wenn die in Beethoven spielen, klingt völlig anders als das Gewandhausorchester.
Absolut, ja. Absolut.
Unabhängig von diesem sehr besonderen Klavierkonzertzyklus, ist das vielleicht noch mehr besondere Projekt dieses Beethoven-Jahres für Sie, das unter dem Stichwort Diabelli läuft. Ich habe gelesen, es ist lange her, dass Sie Diabelli-Variationen zum ersten Mal aufgenommen haben, nennen wir es mal so. Das war in den 70ern, ist das richtig?
Zum letzten Mal, da gibt es die wunderbare Geschichte, Knappertsbusch dirigiert in einer Kleinstadt als Voraufführung für München und der Bürgermeister kommt zu Knappertsbusch: Maestro, wann waren Sie zum letzten Mal hier? Sagt Knappertsbusch: heute.
Ich verstehe.
Ja, also, okay, das fällt mir nur ein beim letzten Mal. Aber ich habe sie zum ersten Mal aufgenommen und zwar interessanterweise nicht allein, sondern das war schon damals die Idee, 1973 den kompletten Vaterländischen Künstlerverein aufzunehmen. Also auch diese 50 Variationen, Sie kennen die Geschichte genau.
Über Diabelli? Ja. Ja, selbstverständlich. So eine wunderbare Geschichte.
Ja, also war eine Marketing hat er schon verstanden. Also das hat sich nichts geändert, wie er verstanden hat, sich zu vermarkten. Zwei kleine Geschichten von Diabelli, typisch Diabelli. Er hat die letzte Schubert-B-Dur-Sonate und auch die vier späten Promptus herausgebracht als Erstausgabe. Aber beides 10 Jahre nach dem Tod von Schubert. Also Schubert hat die Ausgaben nie gesehen. Er hat auch nie eine Symphonie gehört, eine eigene. Aber ich habe die Erstausgaben bekommen und ich staune, bei der B-Dur-Sonate 10 Jahre nach dem Tod von Schubert steht drauf, gewidmet Robert Schumann. Davon hat Schubert nichts gewusst. Aber der Diabelli hat das hingeschrieben, damit das, weil Schumann wieder
besser verkauft. Ja.
Und dann bei den Promptus steht darunter, gewidmet Franz Liszt.
Das ist noch absurd.
Noch absurder, ja, genau. Stimmt, ja. Sein Vater hieß ja nicht Diabelli, sondern Dämon. Und es war damals in Mode, einen italienischen Namen zu haben, um klangvoller zu wirken und vielleicht für die Karriere ist es. Und dann hat er gesagt, ich heiße ab jetzt Diabelli. Und der Sohn hat das übernommen, ist nach Wien gekommen, hat dann mit Capi zusammen einen Verlag gegründet, dann wurde er selbstständig und hat an sich sehr viel für Musik getan. Und dieser Auftrag an die 50 sogenannten Tonsetzern ist deswegen faszinierend, weil alle wirklich handwerklich sehr gute Komponisten waren. Es wird natürlich mit der Zeit ein bisschen langweilig, weil jeder versucht, den anderen an Virtuosität zu überbieten. Ja. Und kurz vorm Einschlafen springt man auf und hört die Variation eines Genies. Eine langsame Variation in C-Moll und dies von Franz Schubert.
Kurz, aber intensiv, auf jeden Fall. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, diese Diabelli-Geschichte als Hörer, als Musikfans kennt man nun schon ewig, vielleicht ist es so. Und sie geben dem einen neuen Aspekt.
Also in Hollywood würde man sagen, es ist ein Remake.
Ein Remake, ja, stimmt. Es wird ein spannendes Remake. Ja. Es wird nämlich die neuen Diabelli-Variationen geben.
Aber nicht 50.
Nicht 50.
Gott behüte.
Sondern es sind ein paar weniger. Es sind unter 10, glaube ich. Ne?
Nein, wir werden sehen, wer fertig wird von den Komponisten. Mhm. Aber es werden so zwischen 10 und 12 sein.
Okay. Womit wir beim Stichwort sind, bei den Komponisten. Was mögen Sie das erzählen? Was ist die Idee hinter diesen neuen Diabelli-Variationen?
Dass man in der heutigen Zeit versucht, den Vaterländischen Künstlerverein ein Remake zu machen. Mhm. Wie behandeln heutige Komponisten diesen Walzer, diesen sogenannten Schusterfleck? Mhm. Was ist das Faszinierende an diesem Walzer? Er ist so einfach und im Grunde genommen nicht uninteressant, aber vollkommen einfach. Das heißt, man hat jede Freiheit, darüber zu schreiben. Wenn es ein komplizierter Walzer wäre, kann man keine Variation machen. Vergleichbar mit dem Paganini. Bam, badadadadim, tonica dominante, es tut sich ja nicht viel da. Aber das ist
eine Melodie, die man einfach.
Ja, vor allen Dingen, darüber kann man schreiben, kann man fantasieren. Mhm. Und ich bin sehr neugierig. Ich habe schon zwei, drei Variationen. Wenn ich nach Hause komme, hoffe ich, dass ich den Rest bekomme und werde mich dann auseinandersetzen.
Das ist wirklich ein spannendes Projekt. Es sind auch solche sehr, ich sag mal, auch angesagten Komponisten dabei, die auch über die wirkliche Klassik-Kernkenner berühmt sind, wie Max Richter zum Beispiel. Auch der ist in diesem großartigen Haufen, sage ich jetzt mal, dabei.
Konvolut.
Konvolut ist ein schöneres Wort als Haufen, definitiv. Haben Sie mit denen persönlich Kontakt gehabt?
Zum Teil, ja.
Okay.
Zum Teil, ja.
Haben die sich beraten lassen von Ihnen? Oder haben die gefragt, was würden Sie sich wünschen?
Nein,
oder
nein? Nein, jede gar Freiheit. Nein, nein.
Okay.
Es gab keine Vorgaben, eine Variation über diesen Walzer zu schreiben, über diesen Schusterfleck, wie ihn Beethoven nannte. Mhm. Und das Resultat ist, Brett Dean hat mir die Variation nach einem Konzert in Köln gebracht. Mhm. Bei einem gemeinsamen Mittagessen zwischen.
Oh, ja, kann man mal machen.
Ja, zwischen Suppe und Steak habe ich das
sehr kostbar. Gut, ja. Zwischen Suppe und Steak, muss man wirklich sagen. Gibt es ein geplantes Datum, dass Sie das natürlich aufnehmen werden? Ist das eine?
Ja, die Weltpremiere ist am 3. März 2020 im Musikverein in Wien.
Also gar nicht mehr so lange hin.
Sie haben noch ein paar Tage Zeit.
Und Sie werden das in diesen Konzerten koppeln mit den Original.
Ich habe das Programm folgendermaßen aus. Mhm. Ich beginne mal mit dem Walzer, damit das Publikum einmal den Walzer hört. Mhm.
Sehr gut.
Dann kommen die 9 und danach eine Auswahl von 8 aus den 50. Darunter Hummel, Czerny, Schubert und Franz Liszt. Mhm. Das war seine erste veröffentlichte Komposition, war eine Variation über diesen Walzer. Mhm. Die schrieb er im Alter von 11 Jahren und wurde von Karl Czerny protegiert. Also der Czerny hat den Diabelli, den Liszt eingeredet. Du musst mit von diesem Jungen auch eine Variation haben. Mhm. Also da habe ich 8 ausgewählt. Und dann ist Pause. Mhm. Und dann kommen die Beethoven-Variationen an.
Eine wirklich gute Idee. Gutes Programm.
Danke.
Ich finde es auch schlau, dass man die neuen Variationen relativ an den Anfang stellt. Wir wissen selber, wie das Publikum manchmal so drauf ist. Sie wissen, was ich meine?
Ja, ja. Die kommen dann zufällig zu spät, nicht?
Zufällig zu
oder
spät.
Oder gehen zu spät.
Genau.
Oder gehen zu früh weg.
Oder denken sich, ach Gott, im zweiten Teil ist dann irgendwie was Modernes, dann nutzen wir doch mal die Pause, um uns aus dem Staub oder so zu machen. Ne?
Ja, da ist Bartok etwas Modernes, nicht?
Ja. Auch das oder passiert. Schostakowitsch, ja, Sie haben absolut recht. Ja, ich weiß. Deswegen schlau gewählt. Sehr gut. Ist der Beethoven-Anteil, den Sie spielen in Ihren Live-Konzerten, tatsächlich wegen des Jubiläumsjahres um einiges höher?
Ja, es ist Beethoven-würdig, würde ich sagen.
Okay, also schon üppig.
Ja, jetzt schon etwas, ja, etwas mehr.
Sie haben ja tatsächlich auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, Sie haben 2 Bücher geschrieben bisher.
Ja.
Und das zweite ist wirklich sehr eng mit...
Es handelt nur über Beethoven.
Eigentlich schon, ne?
Nur Beethoven und die Sonaten. Mhm. Aber es kommt jetzt ein drittes Buch. Das Buch heißt Der letzte Walzer. Und das Buch geht nur über Diabelli. Und das Umfeld natürlich, Beethoven und so weiter.
Das ist ja eine Abrundung, wie man sie sich nur wünschen kann.
Erscheint auch rechtzeitig, Gott sei Dank.
Auch pünktlich im März. Ja. Großartig. Herr Buchbinder, wir haben viel über Beethoven geredet, aber ich möchte unbedingt in dieser Podcast-Ausgabe, wenn Sie erlauben, noch über Ihr Festival reden. Und zwar vor allem deswegen, weil ich war jetzt 3-mal da insgesamt. Und ich habe mich gerade mit Ihrer Frau schon drüber unterhalten, im allerersten Jahr da. Bei der Eröffnung mit 25 Hörern, die mich vom Radio begleitet hatten. Und es war noch völlig neu. Wir hatten nur das Programm gesehen. Wir hatten die Lage gesehen. Wir hatten die Städte gesehen, an der es stattfinden sollte. Und wir wussten, dass es ihr Festival ist. Und da haben wir gedacht, das machen wir. Und es war einiges zwar noch etwas unfertig, aber trotzdem auf höchstem professionellen Niveau unfertig. Damit meine ich nicht, dass man auf dem Hügel sitzen musste, auf dem Rasen. Nein, natürlich nicht. Aber es war deswegen ein besonderes Konzert, weil es war ein neuer Geist, der da wehte, ein frischer Geist, der da wehte. Und ich werde nie vergessen, das Publikum saß René Fleming, die als erste Solistin, aber anhimmelt im strömenden Regen in den Regencapes und sah einfach auf diese wunderbare Bühne, auf diese neue Bühne, auf diese wunderbar klingende Bühne und war trotzdem, trotz des Regens, glücklich.
Ja, weil Sie es ansprechen, im ersten Jahr war noch nicht alles fertig. Im ersten Jahr war auch unser Kontakt zum Himmel noch nicht so gut bezüglich Wetter. Mhm. Da konnten wir noch nicht so kommunizieren. René Fleming, ich wusste, sie hat 3 Zugaben vorbereitet. Mhm. Und das ist ihre Professionalität. Und dafür muss man sie wirklich lieben. Sie tritt vor das Publikum nach dem Konzert und sagt, ich habe 3 Zugaben vorbereitet, aber dass sie nicht so lange im Regen leiden müssen, singe ich jetzt alle 3 Zugaben hintereinander. Und das war unvergesslich.
Genau. Und Sie müssen bitte nicht klatschen zwischendurch, sonst werden Sie noch nasser. Ja. Nein, das war wirklich großartig. Mittlerweile, Herr Buchner, hat sich das zu einem der wirklich ganz wichtigen europäischen Festivals verfestigt. Es ist auch, was das Drumherum, sprich Gastronomie etc. angeht, noch professioneller geworden etc. Aber ich war vor 3 Jahren jetzt das letzte Mal da. Was mich wirklich begeistert ist, es ist trotzdem noch dieser nach wie vor frische Charakter.
Ja, schauen Sie, das ganze Ambiente, die ganze Umgebung, der Schlosspark, Klang trifft Kulisse. Das trifft so zu auf Grafenegg. Es ist ein Festival, wo man nicht über den roten Teppich geht, sondern durch den Rasen. Und das ist der Unterschied. Aber zurückkommend auf das Diabelli-Projekt. Grafenegg hat mir da sehr geholfen, weil meine Idee war, jedes Jahr einen Komposer in Residenz zu haben. Einen Dirigierenden oder einen Musiker auf jeden Fall, der auch involviert ist in das Festival und ein Teil des Festivals ist. Und Leute wie Penderecki, Brezdin oder Lappmann, Tandun, die waren alle Komposer in Residenz. Und die schreiben jetzt eine Variation über Diabelli.
Wunderbar.
So schließt sich das Rad. Mhm. Und diejenigen, die eine Variation schreiben und noch nicht in Grafenegg waren, die werde ich dann zwingen, nach Grafenegg zu kommen. Ja, der nächste ist Hosokawa, der kommt dann übernächstes Jahr.
Perfekt, großartig. Ist das so Jahr für Jahr, dass Sie in Grafenegg dann auf jeden Fall diese Festivalzeit für sich auch reserviert haben? Also da sind Sie komplett vor Ort dann?
Zum 95% bin ich bei allen Konzerten dabei und überreiche den Damen die Blumen nach dem Konzert.
Genau. Die Gala, die große Gala wird dann auch seit einiger Zeit immer übertragen im Fernsehen.
Die Gala ist ja schon im Juni und dann kommen Sommerkonzerte und die Festivaleröffnung ist dann Mitte August.
Wundervoll. Also dann werden wir uns da auf jeden Fall, wir haben glaube ich ein paar Termine zusammen im kommenden Jahr. Wir haben in diesem Podcast abschließend so ein paar Rubriken immer, so ein paar wiederkehrende Rubriken. Eine davon heißt klassisch daneben. Ich glaube, bei Ihnen, wenn ich auf Ihre lange Karriere zurückblicke, gibt es da einiges. Klassisch daneben bedeutet, können Sie sich oder würden Sie bereit sein, einen Ihrer peinlichsten Bühnenmomente zum Besten zu geben? Also der vielleicht in dem Moment peinlich war, über den man aber später wirklich halt schmunzeln müssen.
Das war in Rom bei einem Klavierabend.
In Rom.
In Rom. Mhm. Und das erste Stück war die C-Dur-Fantasie von Schumann. Und die dauerte eine halbe Stunde.
Bislang. Und schwer. Oder nicht?
Ja, doch. Der Schumann hat sich manchmal an uns Pianisten gerecht für seine Verletzung. Aber ich komme auf die Bühne, verbeuge mich und ich erschricke, weil mein Hosentürtel war offen.
Das haben Sie beim Verbeugen gesehen?
Beim Verbeugen habe ich das gesehen. Und jetzt denkt man während der Schumann-Fantasie an das offene Hosentürtel und denkt sich, wie kann ich das verhindern? Also es hat mich ein bisschen abgelenkt, aber das zweite Stück war dann mit geschlossenen Hosentüren.
Ja, und vor allem, das war, wenn es ein Solo-Recital ist, dann kann man sich ja nicht kurz zum Orchester umdrehen und kurz was hochziehen. Ja.
Aber das ist eine wahre Geschichte mit dem offenen Hosendürl. Ein Dirigent, den ich sehr schätzte, ist schon lange tot, Karl Melisch, war etwas übernervös, wie dich etwas untertrieben ausdrücken. Und er kommt auf die Bühne, verbeugt sich und geht zum Orchester, will den Auftritt geben und der zweite Geiger vor ihm deutet ihm. Das Hosentürl war offen. Und er schreit laut, dreht sich, das ist ja die normale Reaktion eines Mannes, man dreht sich um das Hosentürtel zu.
Unbedingt.
Aber in dem Fall dreht er sich zum Publikum und macht vom Publikum das Hosentürtel zu. Also das sind so wahre Geschichten.
Okay.
Ja, die sollten, die auf der Bühne nicht passieren sollten.
Ja, eben.
Deswegen, es heißt ja nicht umsonst, es ist nicht der letzte Walzer, wie mein Buch, sondern das letzte Glissando. Vor dem Konzert, nicht, dass man das letzte Glissando macht.
Herr Buchbinder, wann finden Sie denn um Gottes Willen noch Zeit, um ein drittes Buch zu schreiben?
Ja, das frage ich mich auch. Aber ich hab sehr viel Zeit aus einem einfachen Grund, weil ich habe es mir zur Maxime gemacht, nicht eine Sekunde mit Suchen vergeuden. Ob das jetzt ein Buch ist oder irgendetwas oder eine Videokassette, ich versäume keine Sekunde.
Was ist auf Reisen? Nutzen Sie die, können Sie die Zeit auch nutzen? Weil Sie sind ja viel im Flugzeug, viel unterwegs.
Ja, ich habe früher viel mehr gelesen. Mittlerweile sind die Reisen so konzentriert, dass ich jede Freiminute versuche, mich zu entspannen und die grauen Zellen erholen zu lassen.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für neue Einsichten, auch in Beethovens Leben. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich auf unsere Termine in 2020 freue.
Ich auch.
Vielen Dank, Herr Buchbinder.
Vielen Dank.
Danke. Ich hoffe, es hat Ihnen auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auf die nächste Podcast-Ausgabe. Lass uns über Klassik reden, der Podcast der Deutschen Grammophon. Falls Ihnen in der Zwischenzeit langweilig wird, wir hatten ja 12 wunderbare Ausgaben im letzten Jahr, ob es nun Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim, Kian Soltani waren, schalten Sie auf jeden Fall rein. Alle Podcasts stehen natürlich auf Abruf für Sie kostenfrei zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf den Februar. Ihr Holger Wemhoff.